Schönen guten Morgen euch allen auch nochmal von meiner Seite aus. Ich kann mich nur Reinhold anschließen. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Ja, Reinhold hat heute Morgen diesen Gedanken ins Spiel gebracht. Bist du vielleicht hingekommen oder möchtest du hier hinkommen, um vielleicht auch von dem zu bezeugen, um Zeuge zu sein von dem, was du erlebt hast, von dem, wie du deinen Herrn kennst, von diesem Leben, was in dir ist. Nun, ich bin in dieser Situation, ne, das ist jeder, der den Predigtplan kennt, dass der Tag des Zeugnisses unweigerlich herannaht und dass dann dieser Dienst des Zeugnisgebens dann auch natürlich organisiert ist, ist ja auch nichts gegen einzuwenden, aber der kommt dann. Das ist ja auch ein Zeugendienst, das Predigen hier von hier vorne. Und im besten Fall ist es so, und das wird wahrscheinlich auch jeder derjenigen sagen, die hier vorne stehen, ist es so, dass das, was man von hier vorne sagen möchte, ja am liebsten im Sinne eines Zeugnisgebens dann auch weitergeben möchte. Nämlich Zeuge, wie Reinhold sagte, ist ja etwas, man hat etwas gesehen. Ne? Man ist Zeuge von etwas und kann das, was man gesehen hat oder vielleicht verarbeitet hat oder im besten Falle vielleicht sogar geistlich gesehen umgesetzt hat, weitergeben. Das ist so mein Ideal wäre das, ne? Wenn ich so aus dem Vollen meines Lebens meine Erfahrung schöpfen könnte, um es an euch weiterzugeben. Aber es ist leider nicht immer so. Ne? Manche steile Vorlage im Wort Gottes ist auch noch ein Ziel, wo ich mir selbst wünsche, irgendwann hinzukommen. Aber manchmal kommt es sogar so, wie es mir bei der Predigtvorbereitung dieser Predigt heute ging, dass ich während dem Predigen in der Vorbereitung merkte, wie wenig ich genau an einem bestimmten Punkt dem entspreche, was ich euch eigentlich heute so weitergebe. Und wenn sich das nicht mal bis zu dem Zeitpunkt auflöst, wo ich jetzt hier stehe, dann hat das für mich auch eine gewisse Spannung. Von daher ist dieses Zeugnisgeben auch etwas, dass ich genau wie ihr auf dem Weg bin und vor manchem noch stehe und manchen Schritt noch gehen muss und noch lernen muss zu gehen. Und genau wie wir heute Morgen in vielen, vielen Liedern besungen haben, hoffe, darauf vertraue, mich darauf verlasse, dass Jesus treu ist. Dass er derjenige ist, der uns nicht ins Fertige gibt. Denn so manche Situation ist die, dass wir unseren Tisch im Angesicht unserer Feinde bereitet bekommen. Und nicht in fertigen, rosaroten Situationen, sondern in schwierigen Situationen, ne, wo uns, wie Mike das eben auch so vorgelesen hat, uns unserer Sündhaftigkeit, unserer Schwäche bewusst sind. Aber genau da hinein möchte Jesus sein Leben hineinprägen, möchte Jesus mit uns leben. Gut, soweit. Was denkt ihr? Ich denke, die Claudia ist heute Morgen nicht da, als Medizinerin. Haben wir noch einen Mediziner unter uns? Ist egal. Was denkt ihr denn? Was ist das wichtigste Organ in eurem Körper? Das Herz. Günther meint, es wäre das Herz. Andere Meinung? Gehirn. Würde ich auch sagen. Ne? Also ist zumindest mal erwähnenswert. Herz oder Gehirn? Alles ist wichtig. Ja, stimmt, aber nicht alles ist lebenswichtig. Ne? Auf manches kann man gut verzichten. Die Milz zum Beispiel. Wenn die rausfliegt, kann man durchaus mit leben. Manches kann man nicht so gut darauf verzichten. Ich will das auch gar nicht medizinisch klären, was da jetzt so das Wichtigste ist. Ich habe eine Umfrage gefunden im Internet, die über 25 Tage gestartet wurde. Was ist das wichtigste Organ? Einfach Leute konnten ihre Meinung dazu geben. Und tatsächlich waren 32% der Meinung, dass das Gehirn das Wichtigste ist, was wir haben. Und 56% waren der Meinung, es ist das Herz. Also Günther, bist du voll auf Linie mit der Meinung der meisten. Und auch für mich heute Morgen, wie gesagt, ich will das nicht medizinisch klären, auch für mich heute Morgen wird das Herz das Wichtigste sein, auf das ich zu sprechen kommen möchte. Das Herz. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal so ging, ob ihr im Fernsehen oder auf Bildern eine Herz-OP gesehen habt, wie das so am offenen Brustkorb gemacht wird. Ich habe das schon mal im Fernsehen gesehen, schon mehrmals. Heute gibt es ja gar keine Geheimnisse mehr. Und es ist schon etwas, wo man wirklich eine Gänsehaut kriegen kann, wenn man das dann so live sieht, wenn die Kamera so live dabei ist, wenn der Brustkorb weit geöffnet ist und die Kamera guckt da hinein und man sieht wirklich dieses doch nicht kleine Organ seinen wichtigen Dienst da tun, wie es wirklich mit gewaltiger Anstrengung sich dauernd kontrahiert und zusammenzieht wieder und die ganze Zeit nonstop, ununterbrochen über Jahrzehnte, bei manchen sogar über ein Jahrhundert lang Blut im Kreis herumpumpt und den Organismus am Leben hält. Eine unglaubliche Leistung, ein unglaubliches Organ, was uns da gegeben ist. Ein schlagendes Herz. Ich denke, dieses Bild habe ich deswegen heute Morgen erwähnt, weil so eine Art OP-Tisch, ein Kamerablick mitten in das Herz hinein. Und das Herz verstehe ich jetzt in dem übertragenen Sinne nicht nur als ein Organ, sondern eben im übertragenen Sinne auch als das Wichtigste. Denn als das Herz einer Sache verstehen wir ja auch die Mitte einer Sache, das Zentrum, der Kern, die tiefste Motivation oder der innerste Beweggrund, also das Herz einer Sache, das Wichtigste überhaupt. So ein Blick mit einer Kamera heute Morgen ist auch möchte ich auch auf einen Operationstisch wenden. Und dieser Tisch ist nicht so groß wie ein Operationstisch, denn dieser Tisch ist relativ klein. Er ist dieser kleine Tisch hier vorne, der hier steht. Ein viereckiger kleiner Tisch und die Kamera leuchtet darauf und was wir da sehen, ist das Zentrum, ist das Wichtigste. Dort auf diesem kleinen Tisch steht das Herz, das absolute Zentrum, die Mitte, die tiefste Motivation, der innerste Beweggrund, das Zentrum der Liebe Gottes. Dort schlägt das Herz Gottes. Es gibt Wahrheiten, die sind auf dieser Welt mit dem Verstand zu begreifen. Ich hätte euch gern heute Morgen, ich habe es leider vergessen, eine Formelsammlung mitgebracht. Mathematische Formeln, physikalische Größen sind rein mit dem Verstand zu verstehen. Wenn man natürlich den entsprechenden Grips dafür hat. Ne? Da sind wir ganz stolz auf dich, Christian. Aber manche Wahrheit sind nur dann zu verstehen, wenn man das Herz desjenigen kennt, der die Wahrheit ins Leben gerufen hat. Wenn man das Herz desjenigen kennt, den Beweggrund, die Gefühle, wenn man die Persönlichkeit desjenigen kennt, der uns die Wahrheit gesagt hat. Und heute Morgen, wie gesagt, stehen wir an solch einem Tisch, stehen wir vor einem Operationstisch, auf dem ein geöffneter Leib liegt, dessen Herz wir schlagen sehen. Was wir heute Morgen hier sehen, ist das Herz einer Wahrheit, die ich nur dann verstehe, wenn ich das Herz dessen verstehe, der sich mir hier zeigen möchte. Und darum soll es mir auch heute Morgen gehen, uns einmal mehr die Augen für das Herz Gottes zu öffnen. Ich möchte euch einige Überschriften, Kapitelüberschriften nennen, die in meiner Bibel so überschrieben sind und ihr sollt raten, in welchem Brief sie stehen. Fängt an mit Warnung vor sündiger Lust. Ich fange mittendrin irgendwo an. Warnung vor sündiger Lust, ein Kapitel. Das nächste Kapitel ist überschrieben mit Mahnung zum rechten Gebrauch der Freiheit. Dann war das nächste Kapitel überschrieben, Mahnung zum rechten Verhalten beim Gebet. Mahnung zum rechten Verhalten beim Herrenmahl, Abendmahl. Na, wer weiß, in welchem Brief ich bin. Und die verschiedenen Geistesgaben und die Einheit des Leibes und seiner Glieder. Na, wer wagt sich eine Prognose abzugeben? In welchem Brief bin ich? Korintherbrief. Super, Reinhold. Genau, im ersten Korintherbrief. Nach diesem kleinen Ausschnitt der Themen, die Paulus in diesem Brief anspricht, da kommt er nach dieser ganzen Reihe, des, was ich eben so vorgetragen habe, eben zu diesem letztgenannten Thema, die verschiedenen Geistesgaben und die Einheit des Leibes und seiner Glieder. Ich glaube, dass es an dieser Stelle bei den Korinthern leuchtende Augen gab. Jetzt kommt Paulus auf das zu sprechen, ja, was uns Korinther so richtig ausmacht. Denn am Anfang seines Briefes, da schreibt Paulus, dass die Korinther eine Gemeinde sind, die eben von diesen Geistesgaben, man würde fast sagen, mehr wie genug haben. Sie haben an keiner Geistesgabe Mangel. Und das ist sehr lieb von dir, liebe Gertrud. Okay. Die Korinther haben an keiner Geistesgabe Mangel. Und jetzt kommt Paulus darauf zu sprechen, und ich glaube, dass die Korinther sich gefreut haben. Endlich unser Kompetenzthema, da wo wir uns auszeichnen, das, wo wir wirklich gut drauf sind. Und Paulus nimmt sie auch mit hinein und er breitet wirklich die göttliche Lehre, die biblische Lehre aus, was Gott alles zu diesem doch wunderbaren und hervorstechenden Thema zu sagen hat, die Geistesgaben. Und ich glaube, dass die Korinther schon mit Freude und auch mit Stolz das gelesen haben, weil sie haben in ihrer Gemeinde das alles wirklich gesehen, dass es vorhanden ist. Und ich muss sagen, wenn ich das so lese, was bei den Korinthern los war, dann ist das schon eine Situation, nach der ich mir fast im übertragenen Sinne die Finger lecken würde, das mal so zu erleben. Nachdem er nun in Kapitel 12 so die Aufzählung macht, was es alles für Gaben gibt, die Wirkungsweise, und dann schließt Paulus mit der Aufforderung, und jetzt eifert, liebe Korinther, liebe Gläubige, eifert nach der größten Gabe. Und sie werden mit Sicherheit gesagt haben, jawohl, das ist eh unser Thema und also nichts wie noch mehr in dieses Thema hinein. Unser Thema, absolut. So weit, so gut. Aber dann kommt in diesem Kapitel noch ein kleiner Satz, mit dem er dann dieses Kapitel abschließt. Und ich weiß wirklich nicht, wie die Korinther diesen Satz so aufgefasst haben, wie sie ihn empfunden haben. Da heißt es nämlich, und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Und einen Weg noch weit über das hinaus, was ich euch gerade gesagt habe, zeige ich euch. Ich weiß nicht, wie gesagt, wie es in Korinther ging, aber vielleicht können wir die Situation ein bisschen umschreiben, zumindest mal so empfinde ich sie auch zum Teil. Stell dir mal vor, wie meine Frau, die gerne im Garten schafft, du vielleicht auch, hast im Garten irgendwas gemacht und bist so richtig stolz darauf. Es ist dir gelungen und denkst, wow, klasse. Ne? Und wenn einem was gelingt, dann zieht man daraus ja auch Selbstbewusstsein und Zufriedenheit und Glück. Oder du bist schriftstellerisch tätig, hast ein schönes Gedicht geschrieben, eine Geschichte geschrieben, vielleicht sogar ein Lied komponiert. Oder wenn der Simon heute da wäre, er hat ein schönes Bild gemalt und jemand kommt vorbei und sagt, Mensch Simon, ey, tolles Bild, klasse, gut gemacht da, was du da im Garten gemacht hast oder tolle Geschichte. Ne? Mach ruhig weiter so, aber soll ich dir was sagen? Es gibt noch etwas, was noch viel, viel, viel mehr und viel schöner und viel besser ist, wie das, was du da gemacht hast. Könnte so ein bisschen komisch sein. Alles das, was ich gemacht habe, ist zwar gut, aber es gibt etwas, was noch viel, viel besser ist. Wie hörst du diese Worte? Wie hören wir diese Worte? Anerkennung brauchen wir alle. Anerkennung durch Fähigkeiten, die wir uns mit der Zeit erwerben. Lob sind wir alle. Wir sind Menschen, wir brauchen Lob. Durch Kompetenz, die wir auf bestimmten Dingen haben, auf bestimmten Gebieten. Auf die eine oder andere Art braucht das jeder von uns. Im Berufsleben erlebe ich das ganz, ganz krass. Da haben viele meiner Arbeitskollegen ihr Revier abgesteckt. Bereiche, in denen sie der Chef sind, in denen sie das Sagen haben. Da geht kein Weg an ihnen vorbei, zumindest wünschen sie sich, dass kein Weg an ihnen vorbeigeht, weil sie sich selbst für die Kompetenz halten und weil sie aus dem, was sie da an sich herangezogen haben, auch ihren Selbstwert schöpfen. Ich habe mich gefragt, wie ist es, wenn mir Gott diesen Satz zuruft, einen Weg weit über das hinaus, was du in deinem Leben bis jetzt erlebt hast, zeige ich dir. Wie reagiere ich, wenn Gott mir den nächsten Schritt zeigen möchte? Wenn er mich ruft und sagt, lasse los, was du bis jetzt in deinen Händen hast, was du bis jetzt erreicht hast und was du die letzten Jahre so festgehalten hast, wie vielleicht meine Arbeitskollegen, ne? deren Revier festgesteckt war, deren Kompetenz festgesteckt war und die sehr stolz darauf waren, weil sie das erreicht haben, weil sie sich in dem, was sie erreicht haben, sich wohlgefühlt haben, weil sie sich darin ausgebreitet haben, weil sie sozusagen in dem, was sie können, sozusagen ihr Leben gebaut haben, ihr Wohnzimmer eingerichtet haben. Da haben sie sich wohlgefühlt. Das war ihr Ding. Und nun sagt Gott, ich weiß etwas und möchte mit dir etwas gehen, in etwas hineingehen, was noch viel besser ist. Aber dafür musst du loslassen. Wie reagiere ich, wie reagierst du, wenn Gott dir diese Worte sagt? Ein Weg weit über das hinaus zeige ich dir. Was sind das für Dinge, habe ich mich gefragt, die ich loslassen müsste, könnte? Das könnten, und so sind auch Erfahrungen, die ich mache, auch gerade so in der letzten Zeit, das sind tatsächlich auch biblische Erkenntnisse. Das sind tatsächlich Dinge, von denen, über die ich ja doch fast jahrelang, jahrzehntelang mein Bereich, meine Kompetenz, mein Revier. Und trotzdem merke ich, irgendwo gehen die Türen auf. Und es ist gar nicht so einfach, wie ich in mir selbst feststelle, das Gewohnte zu verlassen. Nun zeigt mir der Herr, dass es noch tiefer in die Beziehung, noch höher in die Erkenntnis gehen kann. Es können auch Gewohnheiten sein, aus denen mich der Herr herausruft, die, als ich diese Gewohnheiten einübte, sie noch wirklich eine tiefe geistliche Substanz hatten, aber inzwischen nichts anderes mehr sind wie eben nur Gewohnheiten, nur wirkliche Abläufe, die ich Tag für Tag, Woche für Woche einfach tue. Und ihre Substanz ist verloren gegangen. Das kann auch Verantwortung in Dienstbereichen der Gemeinde sein, aus die Gott mich herausruft und in die er hineinspricht, ich möchte einen Schritt weitergehen mit dir. Verantwortung, die ich vielleicht seit Jahren ausübe und zu der Gott jetzt sagt, da, wo du dich so, ja, so nett eingerichtet hast, da, wo du dich so wohlfühlst, da rufe ich dich jetzt raus. Aber es kann auch das Gegenteil sein. Es kann sein, dass du dich eingerichtet hast auf dem Stuhl, auf dem du gerade sitzt. Und es ist sogar dein Stuhl, wo du dich, wenn es geht, jeden Sonntag drauf sitzt, wo der Stuhl dazu kommt und noch die Gewohnheit. Und du vielleicht dich recht wohlgefühlt hast bis jetzt auf deinem Stuhl. Vielleicht, weil dir alles andere ein bisschen zu viel war, aber ich denke auch oft ist es so, weil wir denken, dass es andere gibt, die alles viel, viel besser können als ich. Und vielleicht ist es auch das, wo Gott dich ruft und sagt, ich möchte dir einen Weg zeigen, der weit über das hinausgeht, was du bis jetzt auf deinem Stuhl abgesessen hast. Wie reagiere ich, wenn Gott mich ruft? Einen Weg weit darüber hinaus zeige ich dir. Bin ich bereit, Fähigkeit, Kompetenz, all das, was mir Selbstvertrauen schenkt, aus der Hand zu geben? Loslassen, so mache ich auch die Erfahrung und höre das auch immer wieder von Menschen, die Gottes Ruf in dieser Weise hören. Loslassen kann auch wehtun, kann schmerzhaft sein. Das Gewohnte, und ich habe es eben schon mit anderen Worten ausgedrückt, das Gewohnte gibt Sicherheit, das Bekannte beruhigt. Am Alten weiß man, was man hat. Denn Loslassen hat auch immer etwas mit Vertrauen zu tun. Wenn ich loslasse, was mir auf der einen Seite nämlich Halt gibt, wenn ich das loslasse, was mir seit Jahren, seit Jahrzehnten Halt gibt, dann stellt das sofort die Vertrauensfrage. An was halte ich mich jetzt fest? Was gibt mir jetzt Halt in meinem Leben? Und das Einzige, das Gott mir, das Einzige, was Gott dir als Sicherheit gibt, ist er selbst. Nur er. Und das war, und da habe ich mich an diese Situation erinnert, vor der Petrus einstand, als die Jünger mit dem Schiff unterwegs waren auf dem See Genezareth, im Sturm und plötzlich sehen sie dieses Gespenst, was ihnen bis auf die Knochen Angst einjagt und sie erkennen in diesem Gespenst ja nicht mehr das Gespenst, sondern sie sehen plötzlich Jesus. Und Jesus ruft Petrus aus dem Boot, aus der Sicherheit. Das war seine Kompetenz, jahrelang, das war sein Beruf, seine Profession, sein Beruf, seine Professionalität. All das konnte er mit, selbst seit Jahren, nachdem er noch jahrelang mit Jesus umhergezogen ist, war er derjenige, der schnell ins Boot gestiegen ist. Wir kennen die Geschichte mit 7, 6 anderen Jüngern, um fischen zu gehen. Das hat er nie verlernt, das war sein Ding. Und aus der Gewohnheit seiner Umgebung ruft ihn Jesus heraus. Es war genau die Situation. Steig heraus aus deiner Gewohnheit, um auf dem Wasser zu gehen. Möchten wir das? Möchten wir wirklich so mit Jesus gehen? Lassen wir uns wirklich so rufen in eine unmittelbare Vertrauensbeziehung in ihn selbst? Möchtest du wirklich den Spatz in deiner Hand loslassen, um die Taube auf dem Dach zu bekommen? Gott wünscht es sich. Gott wünscht es sich nichts Sehnlicheres, wie das genau das in unserem Leben passiert. Er freut sich drauf, so wie Jesus sich damals gefreut hat, als Petrus bereit war, aus seiner Gewohnheit herauszubrechen, das Gewohnte zu verlassen, um auf den Ruf Jesu zu hören und ihm einen Weg zu zeigen, der über alles hinausging, was je ein Mensch erlebt hat, nämlich auf dem Wasser zu gehen. Gott lädt uns ein, Jesus lädt uns ein, ihm zu vertrauen, ein Leben im Glauben zu führen. Und um dieses Vertrauen, diese unendliche Liebe Gottes dann zu erleben. Denn ein Leben im Vertrauen, ein Leben im Glauben mit Gott ist im Grunde genommen nichts anderes, wie zu erleben, dass am Ende dieses Vertrauens, beziehungsweise dass am Anfang dieses Vertrauens ein liebender Gott steht. Ein Gott, der sein Herz offengelegt hat, der sein Leben geöffnet hat, damit wir sein schlagendes Herz sehen können. Und genau das ist auch der Gedanke, mit dem Paulus in diesem Abschnitt an die Korinther fortfährt. Da heißt es, wie gesagt, in 1. Korinther 12, Vers 31, und einen Weg noch weit über das hinaus, was ich euch eben gesagt habe, all das, was euch ausmacht, zeige ich euch. Und dann steigt er ein in diesen wunderbaren Abschnitt, den wir, glaube ich, alle kennen. Nun sehe ich, im Grunde genommen wäre das jetzt schon fast das Ende der Predigt. Ich werde auch nicht mehr auf diesen Text in 1. Korinther 13 richtig eingehen, werde ihn nicht noch groß auslegen. Aber ich möchte ihn uns dennoch einmal komplett vorlesen. Einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimmel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Ist mein kleiner Sprung in Vers 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Als nun Paulus hingeht und den Korinthern die Augen dafür öffnet, welches der höchste Weg ist, den sie gehen können, der weit über das hinausgeht, von dem sie bis dahin überzeugt waren, dass es das High-End ihres Lebens war, das Höchste, was sie erreichen konnten, da landet Paulus bei der Liebe. Nicht nur die Liebe als eine Disziplin, die Liebe als eine Eigenschaft des menschlichen Lebens. Diese Liebe, die Paulus hier beschreibt, ist die Liebe, die auch in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Es ist die göttliche Liebe. Denn nur Gottes Liebe kann zu dem fähig sein, was hier beschrieben steht. Und ich möchte zwei kurze Gedanken aus diesem Abschnitt ausgreifen. Paulus schreibt, dass Jesus uns mit hineinnehmen möchte, mit hinaufnehmen möchte in einen Weg, der weit höher ist wie alles, was wir kennen. Und er landet letztendlich bei der Liebe. Liebe ist höher, so beginnt er diesen Abschnitt, ist höher als alle Erkenntnis und alles Wissen. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Alle Erkenntnis, alle Weisheit, alle Geheimnisse der Schrift, so öffnet uns hier Paulus, sind unvollständig. Alle Erkenntnis, alles Wissen über Gottes Heilplan bleibt unvollständig und kommt nicht zur Entfaltung und ist sogar im Sinne ihres Gebers letztendlich wirkungslos, wenn sie nicht aus der Liebe geboren wird, im Bezug zur Liebe steht und von der Liebe durchdrungen ist. Wie Benzin im Kanister wirklich gut und sicher aufbewahrt ist, aber im Grunde genommen nicht zur Wirkung bleibt und im Grunde genommen ein wirkungsloser Powerstoff bleibt, es sei denn, es wird mit dem Feuer in Verbindung gebracht. So bleibt auch die Liebe, so bleibt auch die Erkenntnis, biblisches Wissen, im Grunde genommen ein toter Powerstoff, wenn sie nicht mit dem Power, mit der Kraft der Liebe des Heiligen Geistes entzündet wird. Paulus betet im Epheserbrief darum, Kapitel 3, Vers 17. Es ist sein tiefster Wunsch und damit ergänzt er diesen Gedanken, den er hier den Korinthern geschrieben hat. Er betet darum, dass wir, die Gläubigen, dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr dann imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, um dann zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Christi. Liebe ist höher als alle Erkenntnis und alles Wissen. Und Erkenntnis und alles Wissen bleibt unvollständig, wenn sie nicht mit dem Herzen, mit dem Herz der Liebe Gottes in Verbindung gebracht wird und in Verbindung steht. Und ein zweiter und letzter Gedanke. Liebe ist das höchste Motiv. Kapitel 13, Vers 4. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Wie leicht fällt es dagegen, auf eine Kontonummer, die uns jetzt im Internet, auf dem Handy, im Fernsehen begegnet, Geld in Notsituationen nach Tibet oder in irgendwelche anderen Krisenherde zu schicken. Wie leicht fällt es uns, vielleicht fällt es Menschen, Sammelaktionen durchzuführen, Benefizläufe durchzuführen für Menschen, die weit, weit weg sind und leben mit ihrem Ehepartner, mit ihrer Familie, mit ihren Nachbarn, mit ihren Arbeitskollegen im ständigen Streit. Ich habe Arbeitskollegen auf meiner Arbeit, die schon seit Jahren kein Wort mehr miteinander gesprochen haben, die sich jeden Tag begegnen und wechseln kein Wort miteinander. In 2. Korinther 5, Vers 14 beschreibt Paulus die Motivation seines Dienstes, das, was ihn antreibt. Es ist nicht die Inspiration, die vor ihm liegt, nicht die Not dieser Welt inspiriert ihn. Nicht das, was alles noch zu tun ist, treibt ihn an, sondern er sagt, die Liebe Christi treibt uns. Es ist die Liebe, die er begriffen hat, die er gesehen hat, dass das Herz Gottes geöffnet ist, dass es schlägt, dass es für ihn schlägt, dass es für seine Kinder, dass es für die Menschen schlägt. Liebe ist das höchste Motiv. Und diese Liebe möchte auch uns ergreifen in allem, was wir tun. Liebe ist das höchste Motiv. Heute Morgen haben wir auf einen OP-Tisch geguckt und haben da jemanden liegen sehen und sehen ihn jetzt noch da liegen, mit einem, sozusagen im Bild gesprochen, mit einem geöffneten Brustkorb. Was wir sehen, ist ein Herz der Liebe. Es ist das Herz Gottes, was für uns, was für dich und mich schlägt. Wie immer schauen wir einmal im Monat auf Brot und Wein. Und es erinnert uns an das, worin die Liebe am größten sichtbar geworden ist. Der Unschuldige, der, der es am wenigsten nötig hätte. Der, der das Recht gehabt hätte, uns, die wir ihm aus dem Ruder gelaufen sind, den Garaus zu machen, den Laufpass zu geben. Uns, die wir auch jetzt, wo wir ihm gehören, ihn immer wieder und stetig enttäuschen, weil wir an Dingen hängen bleiben, wo wir nicht bereit sind, aus dem Boot zu steigen, weil wir an Dingen festhalten, wo wir uns nicht eingestehen, versagt zu haben und nicht weiterzukommen. Und das Herz schlägt und schlägt weiter für uns. Und so möchte ich diesen Blick auf dieses Herz, was heute auf diesem Tisch steht, ich möchte es uns an uns weitergeben. Und wenn wir heute Brot und Wein geben, dass wir mehr denn je erkennen, welch eine große Liebe uns in Brot und Wein, im Blut und im Leib Jesu begegnet. Amen.